Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag im Rahmen des Symposiums Krisen der Realität. Die Philosophin Christiane Voss von der Bauhaus-Universität Weimar sprach am 28. Oktober 2017 unter dem Titel Geliehene Realität.
Ganz herzlichen Dank, Karin, für die wunderbare Einladung. Und ich bin sehr gerne immer in dieser traumschönen Universität zu Gast, jetzt das zweite Mal schon. Und auch vielen Dank immer an die Organisatoren für die wirklich fantastische Umflauschung von morgens bis abends. Also die ganze Vorbereitung ist kommunikativ und in jeder Hinsicht wirklich ganz, ganz toll gelaufen. Was ich jetzt hier mache, ist also eigentlich schon alles gesagt, aber ich mache es auch nochmal. Und man könnte es auch als Fußnote zu Koschorke lesen. Und die Frage ist jetzt, ob ich jetzt zu den Retro-Theoretikern gehöre oder zu den Prototheoretikern, und ich versuche irgendwie so eine Mischung herzustellen, aber ich mache eigentlich etwas, ich werde es ja sehen, ich lese es mal einfach vor mich hin. Also, dass die Realität oder besser die gängigen Realitätsauffassungen krisenhaft seien, ist nun etwa für die abendländische Philosophie keineswegs eine Neuigkeit oder eine Spezifität einer bestimmten Epoche. Im Gegenteil, es ist vielmehr die Prämisse der philosophischen Dauerbemühungen um Wahrheit und Konsens überhaupt, wobei der chronisch strittige Status von Realitätsverständnissen ebenso antirealistische wie radikalskeptische Positionen hervorgebracht hat, wie solche des naiven Realismus und alle dazwischenliegenden Formen. Und dieser Streit, kann man sagen, ist ja bis heute nicht beruhigt, auch vor dem postfaktischen Drama. Das ist ja einfach ein durchlaufender Posten. Während sich die Philosophie, also kann man könnte sagen, es ist ja MacGuffin in der Philosophie, während sich die Philosophie allerdings normalerweise nicht für tagesaktuelle Konjunkturen interessiert, so scheint es sich in Bezug auf den neuerlich in die Öffentlichkeit getragenen Fake-Status von Fakten irgendwie anders zu verhalten. Das Philosophieorgan Information der Philosophie, das ist eine Art von Tratschblatt der Branche, hat immerhin erstmalig ein Preisausschreiben ausgelobt, welches das Wort des Jahres 2016 eben das Postfaktische ins Zentrum rückt. Das liegt dann so, Preisfrage über das Postfaktische, daran können Sie sich noch beteiligen, das ist aber nur für Nachwuchswissenschaftlerinnen gedacht. Preisfrage 2017, was verbirgt sich hinter der Rede vom Postfaktischen? Lüge, Bullshit, gestern war schon Harry Frankfurt Thema, illusionäre Selbsttäuschung oder Fiktion, Fragezeichen, Fragezeichen. Preisgeld 1000 Euro für den ersten Platz, Sie können aber auch den zweiten und dritten gewinnen, jeweils 500 Euro. Und der Text lautet dann so, Sie müssen einen Anschreiben und Aufsatz bis zum 31.12. schicken. Die aktuelle Salonfähigkeit, schreibt die Information Philosophie der Lüge, mit ihren Begleitphänomenen der Verzerrung, Täuschung, Unaufrichtigkeit und Schönfärberei bedarf der interdisziplinären Reflexion. Erstens, sie birgt eine gesellschaftspolitische Erosionskraft, die demokratische und urteilsbildende Prozesse bedroht. Zweitens, der mit ihr verbundenen Rede vom Postfaktischen eignet eine gefährliche, scheinbare Legitimationsfunktion, getrieben von unreflektierter Kritik an konstruktivistischen, symbol- und zeichentheoretischen sowie performativen Theorien. Und drittens, immer noch Information und Philosophie, drittens dürfe es ebenso um Sehnsuchtskonstruktionen dabei gehen. Sie sollen, also diese Fake News, sollen jene Welt durchsetzen, die man gerne hätte, die sich dank der Gestaltungskraft des Social Media performativ herstellen und die realpolitische Umsetzung fordern lässt. Die Preisfrage zieht also daher auf eine Präzision der Hermeneutik der Rede vom Postfaktischen und wie verhält sich Faktizität und Wahrheit zueinander, wie Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wie Wahrheit und Fiktion. Einen Schluss habe ich Ihnen schon gesagt. Also laut Diagnose der Informationsphilosophie wird die neue falsche Kritik vermittelt über eine medial demokratisierte und beschleunigte Kommunikationsmaschinerie angetrieben und gefährdet nicht nur eine massmedial verunsicherte Öffentlichkeit, das tut sie sowieso und auch, sondern darüber hinaus, und das ist der zentrale Punkt für die Philosophen jetzt, soll die Autorität der Postmoderne insgesamt, wie Koschorki auch schon ausgeführt hat, und die der damit einhergehenden kulturrelativistischen und konstruktivistischen Erkenntnistheorien sowie Ontologien unter Beschuss stehen, die immerhin das Geistes- und Kultur- sowie medienwissenschaftliche Denken des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts sehr stark prägen und charakterisieren. Der medienpopulistisch-postfaktische Zeitgeist von heute wendet sich demnach also gegen den Geist der heutigen Zeit, denn wir haben ja noch gar keinen neuen. Da man die Zeit, in der man lebt, nicht mit Abstand betrachten kann, obwohl es gerade Koschorka nicht ganz gut gemacht hat, aber ich kann das jedenfalls nicht, sondern Reflexion, Abstand benötigt, nehme ich also im Folgenden tatsächlich den Umweg über die erinnernde Beleuchtung einer Position aus der Vergangenheit, die auch schon mehrfach aufgerufen wurde und die zu unserer heutigen Zeit und ihren Realitätskrisen womöglich doch Ähnlichkeiten aufweist und von daher eventuell etwas für uns heute Denkende Brauchbares enthält. Und so möchte ich allen Ernstes jetzt für die Älteren vielleicht ein Schock, für die Jüngeren vielleicht aber nicht so sehr, weil sie es wahrscheinlich gar nicht kennen, dann doch ein ganz repräsentatives, eben realitätskritisches sowie postmodernes Standardwerk, muss man sagen, erinnern, nämlich an Jean Baudrillards polemische Schrift Die Agonie des Realen von 1978. Also ich mute Ihnen jetzt tatsächlich eine Lektüre von Baudrillard nochmal zu. Ganz kurz mal eine Frage in den Raum. Wer von Ihnen hat Baudrillard die Arrondissementsrealen denn gelesen? Ich meine, das sind nicht die Professorenkollegen, sondern der, ja, ist genau. Okay, also motiviert ist dieser Rückbezug auf diesen allzu bekannten Text durch dreierlei. Erstens führt dieser Text selbst mit der Agonie des Realen sogar eine zugespitzte Form der Realitätskrise selbst im Titel. Das ist immer noch der schwächste Grund. Zweitens fällt sie bei Baudrillards Text zu den Herausforderungen postfaktischer Behauptung von heute seltsam quer, weil er zum einen wichtige Motive und Prämissen der postfaktischen Kritik unter der Hand sogar teilt und andererseits aber selbst zu den von dieser kritisch abgestoßenen Positionen zählt. Darüber hinaus lässt sich drittens auch am Baudrillards Text ein in meinen Augen wichtiges Desiderat ausfindig machen, also in diesem Text, dass die meisten erkenntnistheoretisch besorgten Debatten und so auch die aktuelle um die neue Realitätskrise aufweisen und in eine Schieflage versetzen. Denn obwohl sie allesamt von Wahrnehmungsphänomenen und sogar explizit von bild- und medienbasierten Realitätskonstruktionen handeln, reflektieren sie nicht eigens auf den ästhetischen und vermittelten Charakter ihrer Phänomenbeispiele und weisen darin eine manifeste Ästhetikblindheit auf. Medienvergessenheit ja sowieso. Diese Ästhetikblindheit führt aber in der Konsequenz dazu, angesichts der behaupteten Herausforderungen an ein jedoch nirgends näher erläutertes Wahrheits- und Realitätsprinzip zu appellieren, von dem man augenscheinlich meint, es a. überhaupt unkontrovers als existierend wieder voraussetzen zu können und b. dieses Realitätsprinzip, dieses angegriffene, wie einen Grundbesitz, dessen Eigentümer man ist, verteidigen zu müssen. Und ich glaube, dass sozusagen alle Positionen teilen. Während entsprechende erkenntnistheoretische und praktisch-politische Ansätze auf die binäre Differenzierung von wahr und falsch sowie auf die von fiktiv und real weiterhin setzen, weil andernfalls angeblich ein umfassender Sinnverlust droht, und das gilt auch für die Simulationstheorie Baudrillards, die noch behauptet, solche Differenzierung und Binaritäten zu überspringen, so rufen sie doch ein Phantasma einer bewohnbaren und erhaltenswerten Wirklichkeit im Singular auf, das in ästhetischen Kontexten immer schon zugunsten eines kritischen Denkens des Dritten und Pluralen in Frage gestellt wird. Und das heißt nicht per se ideologisch. Von der Ästhetik her, auf die vermeintlichen Krisenausrufungen des Realen zurückzublicken, könnte aber durchaus ein lohnenswertes Unterfangen sein. Ich gehe ab nun in drei Schritten vor. Erstens rekonstruiere ich kurz das Hauptargument aus dem Text Die Agonie des Realen von Baudrillard. Zweitens komme ich auf die andere Perspektive des ästhetischen Denkens zu sprechen unter Einbeziehung von Aspekten einer auch affektiven Rationalität. Und drittens führe ich nach einem sehr knappen Exkurs über meinen eigenen illusionsästhetischen Ansatz zum Leihkörper zu einem abschließenden Plädoyer für eine ästhetische Kritik des Realen. Also erstens Baudrillard. Jetzt alle Ohren zu, die schon kennen, und Augen auf für die, die es noch nicht kennen. Also bereits in den 1970er Jahren sah Baudrillard vor dem Hintergrund anderer Autoren wie Marshall McLuhan vor allen Dingen eine erkenntnistheoretische, ontologische und politische Erschütterung seiner Zeit am Werke, die nicht zuletzt durch ihre massenmediale Beformung und darin radikale Bildwerdung bewerkstelligt werde. Sein Beispiel war damals eben die Verbreitung der Fernsehbilder. Und die das Schicksal des Realitätsprinzips selbst sozusagen betreffen würde. Das immerhin ist neu. Baudrillard diagnostiziert nämlich in dem besagten Buch eine Art globalen Fake-Versuch der kapitalistischen Systeme und Medienverbünde westlicher Gesellschaften, der darin bestünde, die Welt als eine noch repräsentierbare auszugeben, während diese jedoch längst an der bloßen Ansammlung von eben Zeichenketten ohne Referenten gewichen sei und in den alles durchdringenden und verschiebenden Codes der Medien nur mehr als polymorphe Informationen selbstreferenziell und leerlaufend zirkuliere. Unbemerkt setzte sich so an die Stelle der einen verbindlichen Wirklichkeit das unendlich reproduzierbare, bildhaft faszierende Modell der Wirklichkeit, das Baudrillard als hyperreales Double bezeichnet und zu einer Art Antirealitätsprinzip erklärt. Dieses Double habe jegliche Verbindung zu einem unabhängigen Gegenlager und einer Metaphysik sowie zu einem dazugehörigen Imaginären abgestreift. Trotzdem werde noch so getan, so Baudrillard, als sei diese Aufweichung der Wirklichkeit nicht der Fall. Diesen kulturellen und epistemischen Betrug am, muss man jetzt sagen, Rezipienten oder Bürger nennt Baudrillard die Strategie des Dissimulierens. Der Verstellung. Ihr unterliege aber keine individuelle Absicht oder personalisierbare Strategie mehr. Das ist übrigens auch heute neu, dass wir jetzt plötzlich wieder anfangen zu personalisieren. Sondern sie sei ein sich selbst verselbstständigt habender systemischer Effekt, der immerhin profitabel genug ausfällt, um blind am Laufen gehalten zu werden. Im Kern wird diese Dissimulierung der Wirklichkeit für Baudrillard ermöglicht durch die Eigenart der Transparenz von Medien. Diese Eigenart der Medientransparenz besagt, dass die eigenen Formatierungs- und Umprägungskräfte der Medien auf das von ihm vermittelte oder zur Darstellung gebrachte nicht mit angezeigt wird. Das ist Transparenz. Dass das Medium bereits die Message ist, werde im Zuge medialer Vermittlung und Darstellung von Wirklichkeit ausgeblendet und deren Oberflächenprodukte dann als Natur und Wirklichkeit erster Ordnung fälschlicherweise aufgefasst. Also die klassische Kulturkritik. Wie und wann genau dieses von Baudrillard neu identifizierte Simulationszeitalter, das von ihm als Produktionszeitalter bezeichnete, abgelöst haben soll und ob nicht einige seiner Thesen aus der Agonie des Realen auch schon auf die Gutenberg-Galaxis, Protestantismus war heute schon Thema, und die Schriftkulturen selber anwendbar wären, prüft er selbst nicht. Die mittlerweile aber allerdings auch schon längst etablierte Kritik, die auch schon angeführt wurde, an der Überspitztheit der Simulationstheorie, soll hier aber nicht wiederholt werden. Ich will jetzt auch nicht nochmal einschlagen, sondern im Gegenteil, ich finde das ja interessant, sich den Text nochmal anzugucken. Interessant für unseren Zweck ist ja für mich auch neben seinen, bis heute kreativen und innovativen Assoziationen und Beschreibungen, sein methodisches Vorgehen. Ähnlich wie schon im Preisausschreiben der Informationsphilosophie erörtert auch Baudrillard den Realitätsbegriff in Abgrenzung von dem der Simulation. Wobei er den wichtigen Hinweis vorschaltet, dass der Realitätsbegriff nie als solcher isolierbar gewesen sei, sondern immer als Differenzbegriff konstruiert worden sei. Was ihm nämlich philosophisch immer schon entgegengesetzt worden sei, wäre die Kategorie der Irrealität gewesen. Realität ist offenbar nicht ohne ihre Rückseite der Irrealität zu denken, und zwar in deren dreifacher Bedeutung von erstens nicht vorhandenem, zweitens unmöglichem und drittens nur vorgetäuschtem, scheinhaftem, fiktivem. Traditionell wird von Platon oder Sturm das Verhältnis von Realität und Fiktion als einander abstoßendes und sie wechselseitig ausschließendes Verhältnis konzipiert, wobei auch er die drei Unterbedeutungen von Irrealität zum Teil ineinander verschiebt. Also Unmöglichkeit, Scheinbarkeit und Nichtexistenz. Das heißt, was real ist, ist qua Realsein nicht fiktiv und andersherum ist das Fiktive qua Fiktionalität nicht real. Bis auf Wolfgang Iser, dem anderen bekannten Konstanzer, der dieses Verhältnis ausnahmsweise triangulär zu rekonstruieren versuchte, also zwischen Realität und Fiktion, indem er das Schwellenphänomen des Imaginären als Verbindungsglied einführte, vertreten die meisten Autoren bis heute ein solch dichotomisches Verhältnis. Dass dies schwer aufrechtzuerhalten ist, zeigt jedoch bereits der banale Hinweis darauf, dass ja fiktive Gegenstände ihrerseits existieren. Da es also fiktionale Konstrukte und Praktiken des zu tun, als ob massenhaft sogar gibt, im Sinne von Existenz, ist, kann man den quasi paradoxen Satz formulieren, es gibt Gegenstände, die es gar nicht gibt. Dieser Satz ist sogar als Schlüsselsatz der Schriften von Alexius Meinong überliefert, der die Debatten um den sogenannten fiktionalen Realismus innerhalb der analytischen Philosophie angestoßen hat. Doch zurück zu Baudrillards Agonie des Realen. Den wichtigen Unterschied zwischen Fingieren und Simulieren, der die Verschiebung sowie die Krise und schließlich sogar den Tod der Realität nach seiner Auffassung begründen soll, erläutert er an einer Textstelle, die überschrieben ist mit dem Titel »Die göttliche Referenzlosigkeit der Bilder« und an der er vor allen Dingen mal zeigen will, dass der agonale Zustand, den er diagnostiziert, sämtliche gesellschaftlichen Wirklichkeitsbereiche durchzieht und nicht nur ein medienspezifisches Phänomen ist. Also Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen, Militär, Religion, Produktion. Er schreibt, Zitat, Dissimulieren heißt fingieren, dass etwas, das man hat, nicht zu haben. Also dissimulieren heißt fingieren, so zu tun, als hätte man etwas, das man gar nicht hat. Simulieren heißt fingieren, etwas zu haben, das man nicht hat. Das eine, also dissimulieren, verweist auf eine Präsenz, das andere, fiktiv fingieren, auf eine Absenz. Simulieren, Entschuldigung. Doch ist die Sache noch komplizierter, sagt Baudrillard weiter in dem Zitat, denn simulieren ist nicht gleich fingieren. Jemand, der eine Krankheit fingiert, kann sich einfach ins Bett legen und den Anschein erwecken, er sei krank. Jemand, der eine Krankheit simuliert, erzeugt an sich einige Symptome dieser Krankheit. Das ist ein ganz klassischer Unterschied, denke ich. Beim Fingieren und Dissimulieren, so sagt er, wird also das Realitätsprinzip nicht angetastet. Die Differenz ist stets klar, sie erhält lediglich eine Maske. Dagegen stellt die Simulation die Differenz zwischen Wahrem und Falschem, zwischen Realem und Imaginärem immer wieder in Frage. Ist ein Simulant also jemand, der wahre Symptome produziert, krank oder nicht? Fragt Baudrillard. Objektiv kann man ihn nicht als Kranken, aber auch nicht als Nichtkranken behandeln. Daher müssen Medizin und Psychologie hier passen. Ende des Zitats. Eine wie auch immer geartete Wahrheit ist nicht mehr auswendig zu machen. Keine Evidenzsicherung, Information oder Argumentation helfen angesichts von Simulanten weiter. Und dies führt Baudrillard dazu, den Verlust der Orientierung zwischen falsch und wahr, erstens als einen Verlust der kategorialen Sorte zu verstehen und zweitens diesen kategorialen Verlust an kognitiver Orientierung und Differenzierung zum ausschlaggebenden Charakteristikum von Simulationsstrategien überhaupt zu erheben. Simulation verdoppelt die Wirklichkeit eben in den Symptomen des Simulanten, ohne sich ihren Wahrheitsansprüchen unterzuordnen. Sie wird gewissermaßen zu einer hysterischen Realität. Selbst im Militär, so Baudrillard, würden Simulanten behandelt die wirkliche Kranke, da ihnen keine Falschheit nachzuweisen ist. Die Experten verzichten also de facto und performativ in dieser Handlung, nämlich ja nicht Unterscheidung von Simulanten und echten Verhinderten, auf die Unterscheidung von falsch und wahr. Ein weiterer wichtiger Wahlbezirk der Simulation, avant la lettre sozusagen, sieht er in der Religion gegeben, wo die sakralen Bilder, die bildlichen Pseudorepräsentationen Gottes, wie er sie auch nennt, von den Bilderstürmern bis zu den Bilderverehrern hin in ihrem Realitätsstatus überbetont werden. Hier sieht er eine Simulation auch am Werke, da sich die Faszinationskraft der sakralen Bilder an die Stelle eines womöglich immer schon abwesenden Gottes setzen würde. Hinter der Epiphanie der Bildermacht verblasse ihr angeblicher Referent, unbemerkt, bis er gänzlich getötet sei. Hier verschiebt sich eigentlich das Argument, weil hier gar nicht klar ist, wer sagen der Mörder die Realität eigentlich ist. Der Simulation setzt Baudrillard nun nicht nur ein starres Realitätsprinzip entgegen, das ja irgendwie ausgehöhlt werden soll von diesen, sondern auch ein Repräsentations- und Sinnprinzip. Zitat, im gesamten Armenland hat man gewettet, dass Zeichen stets nur auf die Tiefe des Sinns verweisen und sich gegen den Sinn austauschen lassen, wobei jemand als Bürger in diesem Tausch auftritt, natürlich Gott. Doch wie, wenn sich alles, eben auch Gott, auf Zeichen reduzieren ließe, dann wird das Ganze nicht irreal, sondern ein gigantisches Simulacrum. Zitat Ende. Während als Ausgangspunkt für die Repräsentation ein Prinzip der Äquivalenz zwischen Zeichen und Realem fungieren würde, und um diese Äquivalenz wird ja wieder neu gekämpft, so sei der Ausgangspunkt jeder Simulation dagegen die Utopie des Äquivalenzprinzips, die radikale Negation des Zeichens als Wert. Die kulturhistorische oder evolutive Entwicklung, die Baudrillard zufolge speziell die bildhaften Zeichen durchlaufen würden, führe von ihrem Status als materielle Reflexe einer tiefer liegenden Realität hin zur Manifestation der zeichenhaften Verdeckung davon, dass es gar keine Realität mehr gibt. Sinn werde insofern zu nur mehr anachronistischen Nostalgie und jede Kritik an simulativen Strategien zugleich aussichtslos, denn, nochmal Zitat Baudrillard, während die Repräsentation versucht, die Simulation aufzusaugen, indem sie als falsche Repräsentation interpretiert, also Fake News, schließt die Simulation das gesamte Gebäude der Repräsentation als Simulacrum ein. Zitat Ende. Das darin implizierte Realitätsverständnis kann man sich jetzt nun so zusammenfassend vergegenwärtigen. Entweder wird nach Baudrillard Realität im Extremfall in der Simulation verdoppelt und gewissermaßen überflüssig gemacht und in diesem Sinne abgeschafft, weil sie sozusagen mehr zählt. Das ist ja auch eine andere Lesart als eine ontologische Lesart von Baudrillard. Oder nur insofern das nicht der Fall ist, gibt es eben die Möglichkeiten, sozusagen flexibel sich zu verhalten und das heißt einmal Realität wahr und falsch abzubilden, sie täuschungs- und lügenhaft zu verstellen oder schließlich sie sogar selbst zu verändern, nämlich zum Beispiel im Fluch. Das ist eine Kategorie, die interessanterweise Baudrillard aufführt als Repräsentationsmöglichkeit, nicht weiter vertieft, obwohl hier etwas passiert innerhalb des Repräsentationssystems, was er eigentlich als privilegierte Funktion des Simulationsprinzips versucht festzuhalten, nämlich das Zusammenschließen von Signifikant und Signifikat wird im Fluch offenbar ermöglicht, obwohl der Fluch eine Zeichenoperation der symbolischen Ordnung ist. Aber da geht er nicht weiter darauf ein. Also das Verhältnis von Flüchen zur Realität scheint also magisch zu sein. Und das ist eigentlich dieser Aspekt, den er an der Simulation als gefährlichen herausstellt. Bemerkenswert ist daran nur, dass meiner Sicht folgendes, obwohl Baudrillard, wie zuvor schon Derrida, vom Flottieren und damit von der variablen Beweglichkeit der Signifikanten oder der Zeichen ausgeht, oder der Bilder, die also auf unterschiedliche Weise Referenz herstellen oder eben nachhaltig abstreifen, so scheint demgegenüber die Ebene des Signifikats, des Referenten und der Realität irgendwie ungemein fixiert stabil und sei es auch abwesend, und in sich ruhend zu bleiben. Auch als Abwesen ist hier noch irgendwie aufgerufen. Aber gewissermaßen singulär. Um dem ubiquitären Verschwinden des Realen dennoch beschreibend auf der Spur zu bleiben, was streng genommen gar nicht funktionieren durfte, wenn seine eigenen Erörterungen stimmten, so nimmt er selbst erneut wieder zu Flucht zum Vergleich mit Fiktionen. Zitat, das ist kein Science-Fiction-Traum, also jetzt die Weltlage. Überall handelt es sich um Verdopplung. Also das, was gestern oder eingangs von Nassier schon gesagt wurde, Verdopplung ist sowieso die Strategie des sich zu sich und zur Weltverhaltens. Es gibt keine Arbeit mehr, zum Beispiel nur etwas ganz anderes, Arbeitsinszenierung, Arbeitsmagie, nennt ihr das auch, ein trügerischer Schein, ein Bühnenstück, ein Szenodrama der Produktion, um nicht zu sagen ein Melodrama, kollektive Dramaturgie auf der leeren Bühne des Sozialen. Zitat Ende. Was also hier inauguriert wird, ist, dass eben auch fiktive Realitäten keine sind, weil sie eben nur so tun, als ob. Erneut soll hier die alte Binarität greifen. Fiktion ist dort, wo keine Realität ist und umgekehrt. Darin folgt der, bewusst oder nicht, der platonischen Ästhetikkritik, der zufolge ja die Dichter und Künstler eben nur täuschende Scheinproduzenten seien und darin nicht nur keine Vertreter der Wirklichkeit, sondern so nahezu ihre Verräter. Es ist aus meiner Sicht diese fundamentale Fiktionsskepsis, an der sich die problematische Ästhetikblindheit des besprochenen Textes festmachen lässt. Denn diese Skepsis ist nur so lange aufrechtzuerhalten, wie man die fiktiven Konstrukte erstens mit ihnen gegenüber externen Maßstäben bemisst, darunter speziell mit repräsentationalistischen Wahrheitswertskalen. Und wenn man zweitens von vornherein ihre Irrealität auf die eine Teilbedeutung von Fiktion, nämlich als Nicht-Existentem, reduziert, ohne die beiden anderen Teilbedeutungen von Irrealität, nämlich Möglichkeit und scheinhaftes Spiel, mit zu berücksichtigen. Diese Bedeutung, Möglichkeit und scheinhaftes Spiel, erneut zu ernst zu nehmen gewissermaßen, ist die Leistung der Ästhetik. Dass die fiktiven Dinge und Konstrukte ein Eigenleben haben, einen autonomen Seins- und Realitätsstatus genießen, der sich quer zu dem anderen Realitäten verhält, ist die zentrale Einsicht moderner Ästhetik seit Baumgarten gewesen. Diese hatte sogar eine eigenständige Vernunft- und Erkenntniskategorie zu etablieren versucht, nämlich die sensitive oder intuitive Vernunft, die als analoge und sinnlich basierte Erkenntniskraft die Bewirtschaftung der Verarbeitung und Wahrnehmung ästhetischer Werte und Wirklichkeiten zu ihrem Geschäft mache und dabei gleichwertig neben der reinen und praktischen Vernunft stehe. Während nur die kognitive Vernunft formal auf die Differenzierung von Wahrheit und Falschheit ziele, beschäftigt sich die sensitive Vernunft formal mit dem Schönen und Hässlichen, mit Wahrhaftigkeit und Intensitäten. Das spezifisch ästhetische Urteilsvermögen ist daher auch der Geschmack, mit all seinen sinnlich-affektiven Konnotationen und nicht das bloß logisch-begriffliche Unterscheidungsvermögen. Kurz gesagt, was uns nach Baumgarten in der ästhetischen Einstellung zur Welt begegnet, ist etwas völlig anderes als in der theoretischen oder praktischen Einstellung, nämlich eine grundlegend affektwertige und ephemere Wirklichkeit. Und von hier aus leite ich zu meinem zweiten Teil des Vortrags über, zu ästhetischen Wirklichkeiten. Wie wir schon hörten, kommen mit dem Ästhetischen und Ästhetischen neue Kategorien und Dimensionen von Wirklichkeit und der Wirklichkeitsverarbeitung ins Spiel, nämlich unter anderem die Affekte und Gefühle sowie solche der apperzeptiven Erscheinungsförmigkeit. Auf dem mittlerweile breiten Feld philosophischer Affekttheorien ist mit Affekten oder Gefühlen eine Wahrnehmungsform bezeichnet, die ihrerseits formativ und nicht nur passiv aufnehmend ist, da Gefühle Positiv-Negativ-Wertungen in die von ihr zur verarbeitenden Reizangebote eintragen. Dieser aktive, passive Doppelaspekt hat William James einst so auf den Punkt gebracht: Wir würden uns nicht etwa vor einem uns begegnenden Bären in freier Wildbahn deshalb fürchten, weil er gefährlich sei, sondern es sei noch umgekehrt. Wir hielten ihn für gefährlich, und das heißt, wir nehmen ihn unter diesem wertenden Gesichtspunkt wahr, weil wir uns vor ihm fürchten. Gefährlichkeit ist James zufolge also keine projektive Chimäre, nur weil sie eine emotionale Kategorie ist. Vielmehr drückt sie eine strikt subjektrelative Form von Objektivität aus, da Menschen sich gemeinhin und rationalerweise vor Bären fürchten würden. In der normalen Zuschreibung von Gefährlichkeit und anderer emotionaler Prädikate spreche sich formal jeweils der Sachverhalt aus, dass menschliche Organismen ihre Umgebungen und Umweltsignale, und das können eben auch fiktive sein, nach der Maßgabe des Rückbezugs auf ihr Wohlergehen, schlecht für mich, gut für mich, auswerten würden. Insofern, das ist die auch biologische Funktion von Gefühlen, insofern transzendieren emotionale Auswertungen von Wirklichkeiten jede Subjekt-Objekt-Spaltung, und indem dies ermöglicht es, von Gefühlen als werthaften Transformatoren der Wirklichkeit zu sprechen, etwa mit Sartre. Sie zaubern also nicht etwas herbei, im Sinne von Magie, sondern sie fügen einen Gesichtspunkt hinzu, nämlich den wertenden Selbstbezug in das von ihnen Verarbeitete. Gefühle der Lust und Unlust sowie Freude und Trauer, andere mehr, dionysischer Rausch, Katharsis, Vergnügen, alles ästhetisch sehr durchanalysierte Affekte, bestimmen nicht nur das Verhältnis zur alltäglichen Wirklichkeit, sondern eben auch das zu ästhetischen Universen, Umwelten, Objekten und Fiktionen. Dabei zeigt sich häufig, dass zum Beispiel ein von einer Oper oder einem Film Gelangweilter sich gänzlich eine gänzlich andere Oper oder einen gänzlich anderen Film erlebt und wahrgenommen zu haben vermeint, als ein von derselben Oper und demselben Film Begeisterter. Obwohl sich also der Gelangweilte mit dem Begeisterten in einer Hinsicht in derselben Situation und Räumlichkeit aufhalten mag, also in der Oper oder im Kino, trifft es in einer anderen Hinsicht doch zu, dass sie für den Zeitraum ihrer gegenläufigen Affizierung nicht in derselben Welt und Wirklichkeit sind, leben. Dasselbe kann man sich drastisch an Shakespeares Othello deutlich machen oder an jedem Verliebten, der mit keinem Unverliebten in derselben Welt lebt, wenn überhaupt mit einem anderen außer dem Geliebten. In Räumen des Ästhetischen wird nun generell die Affektivität besonders massiv adressiert und häufig sogar manipuliert, was sich zuletzt auf das Kino bezogen immer wieder zu erneuerten Illusionskritiken aufgerufen hat. Und auch wenn bloße Affizierung kein hinreichendes Kriterium für eine ästhetische Beurteilung von etwas sein mag, so gilt auch andererseits, dass etwas, was uns völlig ungerührt und völlig kalt lässt, auch keine ästhetische Erfahrung einer wie auch immer reflektierten Form ermöglicht oder zulässt. Um das bisher Gesagte zurückzubringen zum Thema der Krise der Realität, so kann an diesem Punkt Folgendes festgehalten werden. Was das Ästhetische im weiten Sinne mit seinen körperlich wahrnehmungsförmigen Grundierungen, Werten und Bezügen ins Spiel bringt, ist die prinzipielle Möglichkeit einer Vervielfältigung und Gradierung von Wirklichkeiten, die nicht zuletzt in ihren Erscheinungshaftigkeiten einen teilsubjektiven Erfahrungsindex aufweisen. Mit dem teilsubjektiven Erfahrungsindex ist gemeint, dass sich in die ästhetischen Vorstellungen und Wahrnehmungen von speziell künstlerischen Objekten vielleicht und Wirklichkeiten idiosynkratische und situativ gebundene Perspektiven eintragen, die dem jeweils Wahrgenommenen allererst seine spezifische Bedeutungs- und Anmutungsstruktur verleiht. Das ist die Überschreitung von Subjekt-Objekt-Spaltung im affektiven Zugang. Von daher sind ästhetische Erscheinungen nicht nur empirisch, sondern begrifflich, strikt erfahrungsabhängige Größen, das heißt extrinsische Entitäten. Und mit ihrer affektiven Grundierung bewahrt hier noch so hanebüchene ästhetische Fiktionsbildung stets eine leibliche Wirklichkeitsebene in sich. Anders als für die Simulationstheorie führt aus einer solchen auf Kant zurückgehenden erfahrungsästhetischen Sicht die bloße Verdopplung oder sogar mehrfache Vervielfältigung von Wirklichkeiten im affektiven Schein und Erleben noch nicht automatisch zur Auflösung aller Referenten, Wirklichkeitsbezüge oder Orientierungen. Im Gegenteil. Mit dem Bezug auf die teilsubjektiven Erfahrungsindexe und extrinsischen Seinsformen wurde eine andere Argumentationsroute vorgeschlagen und eingeschlagen. Ist bei Baudrillard und womöglich auch bei den Fake-Neo-Kritikern ausschließlich die Zeichenebene flexibel und beweglich gedacht und die des Referenten stabil und mit sich identisch, so ist es in den von mir aufgerufenen ästhetischen Wirklichkeitsbezirken die Referentenebene selbst, die veränderlich und pluralisierbar wird, ohne dadurch ihre Verbindlichkeit zu verlieren. Man könnte sogar, Othello streiche ich mal weg, auf den bin ich nicht weiter eingegangen, Moment, anders. Also anders als wie Othello zeichnen sich ästhetische Immersionen und affektive Verstrickungen mit gemachten Fiktionen dadurch aus, dass sie immer schon als durchschaute Eludierung distanzieren und wirken. Und hier kommt die Differenz von ästhetischem Affekt und nicht-ästhetischem Affekt zum Tragen. Also durchschaute Illusionen, das ist das, was wir im Ästhetischen vor Augen haben. Sie weisen einen eingeklammerten Wirklichkeits- und Selbstbezug auf, also immersive Bezüge auf fiktive Gebilde, weil es gerade die willentliche Suspension von Zweifeln am So-Sein fiktiver Existenzen ist, die zum Beispiel eine Lust am Negativen, am Gruseligen, am Horrormäßigen, am Tragischen auf der Leinwand oder im Theater gutierbar machen. In ästhetischen Räumen gibt es neben fiktionalen Markern, die auf das als ob des Gebotenen immer schon verweisen, auch ganz prosaische und wirksame Verträge zwischen Rezipienten und Angebot, die dafür sorgen, etwa durch das Zahlen des Eintritts für erwartete Unterhaltung in der Kinokasse, dass das ästhetische Spiel auch mit den eigenen Gefühlen genießbar bleibt und nicht umkippt ins existenziell Bedrohliche. Diese Entlastungsfunktion gelingt den ästhetischen Räumen, weil der egozentrierte Selbstbezug auch der Gefühle, die dort evoziert werden und die ja zuvor von James als leibliche Auswertung von Umweltbedingungen nach der Maßgabe des Rückbezugs aufs eigene Wohlergehen charakterisiert wurden, dass auch dieser Rückbezug auf das egozentrische Momentum der Affizierung mit suspendiert wird. Fiktionale Entitäten erhalten insofern ein eigenes aktives Moment gegenüber den sie rezipierenden Körpern, als sie nun mit den von jenen Körpern in sie investierten und auf sie projizierten Vorstellungen und Gefühle spielen können. Also MacGuffin-Film von Hitchcock, oder wir hatten ja heute auch schon andere Hitchcock-Filme als Beleg. Um nun die Herausforderung des Ästhetischen auch für ein außerästhetisches Verständnis von Realitäten weiter zu konkretisieren, möchte ich Ihnen doch kurz auf den Leitkörper zu sprechen kommen. Und zwar deshalb jetzt nicht, um nochmal meine Theorie auch noch anzubringen, sondern weil es mir um den Aspekt des Laiens geht, also um den titelgebenden Begriff der geliehenen und verliehenen Wirklichkeit. Da es Robert Musil ist, dem ich viel verdanke, spreche ich lieber über den als bei mich selbst. Musil unterzieht die ästhetische Eludierung in seinen filmästhetischen Betrachtungen einer positiven Neubewertung, indem er sie von epistemischer Täuschung abgrenzt. Also ästhetische Täuschung und epistemische Täuschung wird bei ihm massiv abgegrenzt. Und das macht ja schon die Tradition davor, aber er macht es nochmal aktuell für das 20. Jahrhundert. Man ist gewohnt, sagt Musil, Zitat, die Wirkung eines Kunstwerks als gehobenen, wohl auch als einen erleichterten Lebenszustand beschrieben zu finden, aber man trifft nie auf die Auswertung der Möglichkeit, dass die Illusion bei aller Verschiedenheit eine Analogie ist zu dem, was die Psychiatrie unter einer Illusion versteht, nämlich eine Störung, bei der Elemente der Wirklichkeit zu einem unwirklichen Ganzen ergänzt werden, das dann Wirklichkeit usurpiert. Also das ist so eine Bewegung. Wirklichkeit wird zu einem unwirklichen Ganzen ergänzt, das dann Wirklichkeit usurpiert. Zitat Ende. Was in illusionären Kunstsettings emergiert, und zwar unter Bedingungen der Hinzuziehung kognitiver und emotionaler Ergänzungsleistung, ist eine Wirklichkeit anderer Ordnung. Musil geht grundsätzlich davon aus, dass künstlerische Gebilde stets eindrucksärmer und abstrakter ausfallen würden als außerkünstlerische Wirklichkeiten. Eben deshalb müssen ja die Betrachter Ergänzungsleistungen vornehmen. Das hat auch schon Lessing gesehen, als er Raum und Zeitkünste unterschieden hat. Im Kino ist es nun neben den notwendigen narrativen Verkürzungen und audiovisuellen Ellipsen und Schnitten speziell die Zweidimensionalität des Leinwandgeschehens, übrigens auch im 3D-Kino noch, die es auszugleichen gilt, um möglichst ungestört die kinematografischen Realitätseffekte wahrnehmen und genießen zu können. Im Kino finden wir dafür schon geeignete Bedingungen vor. Durch die Verdunklung des Raumes und die relativ eingeschränkte Beweglichkeit im Kinosessel wird die unmittelbare und störanfällige Umgebung, in ihrer lebendigen Wertigkeit vor dem Bewusstsein des Zuschauers abgesenkt. Dadurch kann die Aufmerksamkeit von den dargebotenen Bild-Ton-Sequenzen absorbiert werden, sodass das technische Leinwandgeschehen in seiner Bewegtheit und Wirklichkeitsanmutung vor dem Bewusstsein des Zuschauers gewissermaßen höherwertig werden kann. Also wir haben hier einen Reversibilitätseffekt von Hintergrund und Figur. Die Differenz zwischen der Fiktion und den dazugehörigen Affekten und der außerfiktionalen Umgebung bleibt aber sozusagen auf allen Ebenen der Wahrnehmung mit registriert, was Sie auch an ganz banalen Phänomenen feststellen können, wie etwa, dass ein Jucken am Knie im Kino von Ihnen normalerweise nicht dazu führt, es dem Leinwandgeschehen zuzuschreiben. Hingegen, wenn Sie vor Schreck zusammenzucken, weil Sie gerade einen Thriller sehen, würden Sie diesen Affekt dem Leinwandgeschehen zuschreiben. Das ist Aspekt der Fiktion, das Jucken im Knie nicht. Und sagen, bis runter auf die Physiologie haben Sie die durchschaute Täuschung sagen, operativ. Wo dies also geschieht, wo man sozusagen die affektiv-kognitiven Regungen dem Leinwandgeschehen sozusagen leihweise überlässt, das ist jetzt der Leihaspekt, kommt eben jene ästhetische Wirklichkeit erst zurückgespiegelt, die man als in dem Fall kinematografische Illusion bezeichnen kann. Und zugleich ist es die sagen, Prozeduralität, in der der Zuschauer partiell zum Teilbestand der Illusion wird. Also zum Leihkörper der filmästhetischen Illusion. Ich komme jetzt mal einfach, also so lässt sich die ästhetische Illusion nicht nur des Kinos, aber auch des Kinos von einer Täuschungstheorie der Illusion eben abschließend abgrenzen. Insofern wird das Ästhetische, das entscheidende Kontrastpaar, nicht mehr Wahrheit versus Täuschung ist, als vielmehr das von abstrakt Unlebendigen versus plastisch Lebendigen. Intensitäten und Affizierungsströme sowie die Freisetzung von Assoziationsketten und Wachträumen sind die Währungen, mit denen man in Räumen und Erfahrungen des Ästhetischen und ästhetisch-Illusionären zu tun bekommt. Zum Schluss, nach meiner Auffassung teilen Realisten, wie etwa der italienische Philosoph Maurizio Ferraris, der sogar ein Manifest des neuen Realismus 2012 gegen postmodernes Denken und seine Folgen verfasst hat, aber auch die Simulationstheorie Baudrillards mit den Illusionsskeptikern in der Ästhetik, Adorno, und den überall Fake News sich empörenden, gleich mehrere problematische Vorannahmen, die es im Licht ästhetischer Irritationen des diskursiv von den besagten Quellen aller erst verhängten Realitätsprinzips neu zu beleuchten gilt. Die Kehrseite des geradezu irrationalen Angst vor Realitätsverlust, die auch in den panischen Reaktionen auf die sogenannten Fake News erneut aufkeimt, scheint mir eine Neigung seiner geradezu ad-hocistischen Konstatierung eben einer stabilen Wirklichkeitsschicht nach sich zu ziehen, die irgendwie gewissermaßen erneut für Ordnung sorgen soll, auch unter solchen, die bereit sind, sich als metaphysische Obdachlose zu kennzeichnen. Man könnte geradezu diesen Lösungsversuch der sturen Konstatierung einer fixierten und besitzbaren Wirklichkeit als das eigentliche Problem der Fake-New-Ära betrachten. Ausgetrieben und vergessen scheinen von dort ja alle Varianten spielerischer, geschweige denn humorvoller Umgehensweisen mit Realitätsbezügen und Verleugnungen, in denen gleichwohl ja auch etwas Ernstes mit ausscheint. Nämlich eben die Tatsache, dass wir nie in einer homogenisierbaren Welt und absicherbaren Wirklichkeit leben und eine solche auch nie besitzen können. Schon Kant hat, wenn auch einseitig idealistisch zugespitzt, in der Befähigung zur ästhetischen Verarbeitung von Welt die Möglichkeit gesehen, die eigene prekäre transzendentale Subjektivität kritisch zu reflektieren. Nietzsche verweist auf die ästhetische Erfahrung der Tragödie als privilegierte Umgangsform des Zugangs zum alles negierenden Ursprung der Existenz. Hegel wiederum verweist komplementär dazu auf die Komödie, als die selbstreflektierte Form der historischen Geistesentwicklung, die noch immer die Tragödie deshalb erhaben ist, weil sie sich lustig machen kann über deren Fixierung auf Gesetzeslogiken und Kohärenz. Und auch Freud hat mit Bezug auf den Humor als einem ästhetischen Prinzip der affektiven Transformation diesem sogar die Fähigkeit zugesprochen, das Realitätsprinzip selbst kurzweilig aus dem Gefecht als Ganzes zu setzen, indem es nämlich über Ich und Ich Idealinstanzen mit nicht autorisierten Mitteln der Witzproduktion überrumpelt und außer Gefecht setzt. Da ich jetzt schon am Ende bin, muss ich jetzt einfach aufhören. Also die Pluralisierung, also neben den Hinweisen auf die unterschiedlichen spezifisch ästhetischen Umgangsweisen mit der Pluralisierung von Wirklichkeitsschichten, stellt der Rückbezug auf die Ästhetik des Leihkörpers im Kontext der Überlegung zur Krise der Realität den Aspekt der nur geh- und verliehenen Existenz und Wirklichkeit hervor. Wenn dessen Umschreibung etwas Richtiges trifft, so ist die filmische Illusions- und Fiktionsbildung immer schon ein hybrides Konglomerat, dass aus technischen, narrativen und leiblich-affektiven Veränderungen zusammengesetzt ist und keiner Instanz ganz gehört. Und ich glaube, das ist eine repräsentative Erfahrung. Die ästhetische Erfahrung, eine Illusion, ist demnach also eine Wirklichkeitserfahrung ohne Eigentümer und Haltbarkeit. Der Raum des Ästhetischen eröffnet also Zwischenzonen für nur Halbfertigwerdendes, ebenso wie für reale Erscheinungsphänomene von kurzer Dauer, für unverfügbare Kräfte und geliehene Unbestimmtheiten, die gleichwohl Qualitäten wie Intensität, Faszination, Buntheit und Widersprüchlichkeit integrieren können, ohne auf die starren Binaritäten von wahr, falsch, fiktiv und real fixiert zu bleiben. Und insofern kann man noch einmal sagen, gegen den monotonen und dogmatischen Anspruch auf Wirklichkeitsidealisierung die ästhetische Irritation neu in Stellung zu bringen versuchen. Vielen Dank. Applaus